Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland, in Österreich, im Fürstentum Liechtenstein, aber selbstverständlich auch in allen anderen Ländern, in denen Sie uns zuschauen. Ich begrüße Sie jetzt aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und angewandte konservative Studien zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, zuversichtlich, am Freitag, dem 12. September 2025. Ich beginne mit einem Live-Read, mit einer gesprochenen Werbeanzeige. Mehr Aktienkultur bedeutet mehr Wohlstand für alle und mehr Sicherheit im Alter. Das Buch Aktien souverän investieren von André Kistler, dem Schweizer Börsenpionier mit über 50 Jahren Erfahrung, ist ein optimistisches Plädoyer dafür, selbst Verantwortung für die eigene Altersvorsorge zu übernehmen. Der Autor macht darin deutlich, dass die Rente keine staatlich garantierte Sicherheit ist und dass man umso erfolgreicher handelt, je früher man mit dem Investieren beginnt. Dieses Buch steckt voller praktischer Tipps und Erfahrungen für alle, die eigenständig entscheiden, langfristig planen und an die Kraft des Fortschritts glauben. André Kistler erläutert, warum Schweizer Qualitätsaktien eine solide Grundlage für den Vermögensaufbau sind und wie sich typische Fehler vermeiden lassen. Das hochinteressante Buch «Aktien souverän investieren» von André Kistler ist jetzt auf buchhaus.ch erhältlich. André Kistler, Aktien souverän investieren. Ende des Live-Reads, Ende der gesprochenen Werbeanzeige und gleich noch eine Durchsage in eigener Sache. Neuordnung der Welt, Unordnung in Europa, eine Standortbestimmung aus Schweizer Sicht. Am nächsten Montag, 15. September, am Abend bin ich in Neuss, Nordrhein-Westfalen. Melden Sie sich an, es gibt noch Tickets. Ich freue mich, wenn wir uns dort treffen. Vortrag, Austausch, Gespräch, Sie dürfen alles fragen, was Sie wollen. Weltwoche.de/Neuss, Weltwoche.de/Neuss. Und wenn Sie es da nicht schaffen, haben wir am 6. Oktober bereits den nächsten Termin, wiederum Neuordnung der Welt, Unordnung in Europa, wobei ich verändere dieses Referat laufend natürlich unter den aktuellen Entwicklungen. Montag, 6. Oktober 2025, Radisson Blue Hotel in Hamburg, Saal New York, erste Etage, Kongressplatz in Hamburg, weltwoche.de/Hamburg, weltwoche.de/Hamburg. Beginn 19 Uhr, Türöffnung 18 Uhr, Eintritt 25 Euro. Alle sind herzlichst willkommen. Wir freuen uns auf Sie. Der Fall Charlie Kirk, die Ermordung des amerikanischen Influencers, gibt natürlich auch in Deutschland zu reden, in der Schweiz ebenso. Ein Schuss ins Herz der amerikanischen Demokratie. Das ist ein Schuss ins Herz der Demokratie. Wenn du erschossen wirst, wenn du dich unterhältst, auf offener Bühne, am helllichten Tag, mit Studenten, um das zu tun, was die Demokratie im Innersten auszeichnet, nämlich den Dialog zu pflegen, Argumente auszutauschen, auf die Kraft des besseren Arguments zu hoffen. Und das führt dazu, dass du abgeknallt wirst von einem noch unbekannten Täter. Wir können also nicht alle Fakten präsentieren und können diesen Fall deshalb auch nicht abschließend einordnen. Aber wenn man einfach die äußerlichen Umstände dieser Bluttat berücksichtigt, dann ist das ein Schuss ins Herz der Demokratie. Und wenn es stimmt, dass hier tatsächlich linke und linksradikale Kreise dahinter stehen, alles deutet darauf hin, ein Einzeltäter, ja, dann ist das eben auch ein Beispiel für Cancel Culture. Das ist das abscheulichste Beispiel für linke Cancel Culture, das mir zum jetzigen Zeitpunkt bekannt ist, denn es ist eine Bluttat, die bedauerlicherweise zum Tod des Opfers geführt hat. Wir haben ja in den USA schon einige solche Vorfälle gesehen. Zum Glück hat ja der amerikanische Präsident bis jetzt diese Anschläge überlebt. Nicht so Charlie Kirk. Ein 31-jähriger junger Mann, verheiratet, zwei kleine Kinder. Eine Tragödie natürlich auch in dieser Hinsicht. Und vor allem ein Mann, der eben kein Hassprediger war. Und selbst in seriösen Zeitungen lese ich heute Morgen, ja, er hat natürlich rassistische Theorien verbreitet. Ist doch dummes Zeug. Charlie Kirk hat zum Beispiel gesagt, er sei gegen den Civil Rights Act. Er finde es falsch, dass man Affirmative Action bringe, dass man das Leistungsprinzip außer Kraft setze. Das ist doch kein Rassismus, das ist die Benennung, das ist die legitime Kritik an einer Einrichtung, an einem Gesetz in den Vereinigten Staaten, das ja von vielen Leuten kritisiert wird. Also wenn du die Wirklichkeit benennst, bist du in den Augen dieser linken Fanatiker bereits ein Rassist. Und wenn sie schauen, wie in der linken Bubble, wie in den ganzen linken Kreisen und darunter auch Influencer mit Deutschlandbezug, dieser El Hotzo tritt da wieder auf fragwürdigste Art und Weise in Erscheinung, wie man da geradezu jubelt und diese Tat nun sozusagen zum Akt des zivilen Widerstands und der gerechten Vergeltung stilisiert, dann läuft es einem kalt den Rücken hinunter, wenn man diese offenkundige Gewaltbereitschaft in diesen linken Kreisen, in dieser linken Bubble hier sich vor Augen führt. Und das ist natürlich die Saat, die da aufgeht, das ist die Frucht des Hasses, wenn du über Jahre hinweg Exponent des anderen Meinungsspektrums reflexhaft zum Nazi abstempelst. Und Nazi, das sind Massenmörder, das sind Verbrecher. Und wenn sie die Alltäglichkeit dieser Nazi-Keule gerade auch heute in Deutschland sich vor Augen führen, wenn sie sehen, wie beispielsweise Exponenten einer AfD routiniert, auch in den Mainstream-Medien, verketzert, entmenschlicht, sozusagen außerhalb des Gesetzes gestellt werden, ohne dass man mit ihnen redet, sondern dass man sie gerüchteweise einfach verleumdet, bis das Gerücht zur angeblich feststehenden Wahrheit wird, dann sehen Sie solche Tendenzen natürlich auch bei uns und man kann nur von Glück reden und man kann sozusagen hoffen und Holz berühren, dass eben solche dann eben auch gewaltbereiten Eruptionen, Gewaltexzesse bei uns noch nicht möglich sind, wobei es gibt natürlich auch Anschläge auf Politiker in Deutschland. Wenn ein linker Politiker angegriffen wird, dann ist in den Medien natürlich die Empörung groß. Dann wird wochenlang darüber berichtet, wenn AfDler angegriffen werden oder Exponenten des rechten Spektrums. Ja, dann schwingt halt immer etwas mit, so, ja, wer halt Hass sät, so wie man in den Wald hineinruft. Das sind fürchterliche Verharmlosungen. Und da muss man auch in den Spiegel schauen bei uns. Da muss man sehr ernsthaft in sich gehen und auch die, die sich nicht zu diesen linken Kreisen zählen, müssen sich die Frage stellen, machen wir eigentlich genug, um dieser routinierten, institutionalisierten Verketzerung entgegenzuwirken oder sind wir da auch noch passive Teilnehmer? Natürlich ist das ein Kantengang, das ist eine Gratwanderung. Worte haben eine Bedeutung und selbstverständlich muss man seine Rhetorik immer wieder überprüfen und man kann natürlich auch mit Worten wie mit Waffen hantieren. Das ist richtig und es gilt auch, die Verantwortung entsprechend zu übernehmen. Aber entscheidend ist, und das ist der springende Punkt hier, in der Demokratie muss es möglich sein, auch in härtester Rhetorik, vor allem wenn sie in der Opposition sind, in der härtesten Rhetorik die Mächtigen anzugreifen. Das muss der Staat schützen. Und wenn die Leute merken, wenn die Behörden merken, dass eine Atmosphäre entsteht, in der es faktisch, wenn auch nicht rechtlich, aber faktisch erschwert wird, die Meinung zu sagen, wenn bestimmte Meinungsäußerungen automatisch mit dem Ruch des Verbrecherischen umgeben werden, dann hat der Staat einzuschreiten, dann haben vor allem aber auch die Medien einzuschreiten, dann haben alle einzuschreiten, um hier wieder eine Atmosphäre der bedingungslosen Sachlichkeit, der bedingungslosen Freiheit einzuführen, was verbale Äußerungen angeht. Ich rede jetzt nicht von persönlichen Verleumdungen und Anschwärzungen, die man auch strafrechtlich bekämpfen kann. Aber hier sehen wir natürlich ganz klar, dass auch der Staat, zum Beispiel in Deutschland, aber nicht nur in Deutschland, zum Akteur einer Vereinseitigung des Meinungsspektrums geworden ist, dass eben auch der Staat bei linken und rechten Verbrechen oder Vergehen unterschiedliche Maßstäbe anlegt. In der Schweiz beispielsweise haben wir einen Rechtsextremismusbericht im Moment vorliegen, in der Stadt Zürich Und in diesem Rechtsextremismusbericht kommt heraus, dass eben nicht das herausgekommen ist, was die Auftraggeber sich vorgestellt haben. Nämlich, dass der Rechtsextremismus die große Gefahr ist. Diese Studie kommt zum Schluss, der Linksextremismus ist eigentlich die ganz große Gefahr. Und da sehen Sie natürlich, das ist doch auch in Deutschland der Fall, ich glaube diesen Statistiken überhaupt nicht, die ich da in den Zeitungen lese. Wenn Sie natürlich jedes islamistische Hassverbrechen oder jeden islamistisch motivierten Antisemitismus quasi automatisch aufs rechte Konto setzen, ja, da müssen Sie sich nicht wundern, wenn Sie ein Übergewicht an rechtsextremistischen Straftaten haben und wenn eben Islamisten als Rechtsextreme taxiert werden, ja, dann macht man sozusagen die Warner, also die Bürgerlichen auf der rechten Seite, die vor dieser Massenzuwanderung gewarnt haben, da macht man die sozusagen noch zum Täter, indem man ihnen bestimmte Dinge zur Last legt, die für die sie gar nicht verantwortlich gemacht werden können. Und das ist hier die Situation und das ist auch das Erschütternde und Finsternis, also dunkelste Finsternis herrscht da schon in diesen linken Bubbles, da grauenerregend, man muss es wirklich mit diesem Adjektiv ausdrücken, grauenerregend, was da abgeht an primitivstem Jubel und ich lese nirgends eine wirklich ungeschminkte Darstellung dieser Vorgänge. Hier entstellt sich ja ein ganzes Milieu zur Kenntlichkeit. Und wo ist denn da eigentlich der Ruf? Auch die Linken, die Mainstream-Linken, möchten sich doch bitte distanzieren von diesen Exzessen. Ich meine, bei einer AfD, bei anderen, bei rechten Parteien hören sie permanent, ja, die müssen sich abgrenzen, grenzt euch jetzt ab vor den Extremisten, grenzt euch ab. Ja, wo ist jetzt hier der Aufruf zur Abgrenzung? Also da sehen Sie einmal mehr, und das ist vielleicht die positive Nachricht in dieser ganzen düsteren Entwicklung, die wir da beschreiben, dass das jetzt ans Licht kommt. Man sieht es. Es ist unverstellt. Hier liegt es vor zur Begutachtung. Die Dinge, die Milieus entstellen sich zur Kenntlichkeit. Ein Schuss ins Herz der amerikanischen Demokratie. Nicht einfach nur ein Schuss ins Herz der MAGA-Bewegung. Charlie Kirk war ein großer Unterstützer des amerikanischen Präsidenten. Er hat sehr viele junge Leute für die konservative Sache begeistert. Er hat hervorragend argumentieren können. Und eben, er hat die Hoffnung nicht aufgegeben, dass man mit Linken, sogar mal mit Linksradikalen sprechen kann. Also wie Sokrates in der Antike, der sich seinen Kritikern gestellt hat, der sokratische Dialog, das ist ja sozusagen die metaphysische, nein, die geschichtliche, die philosophische Wurzel unserer Demokratie. Und wenn du das machst, wirst du erschossen. Das ist also nicht einfach ein Schuss sozusagen ins eben Herz der Trump-Bewegung, wie da beispielsweise die FAZ getitelt hat. Nein, es ist ein Schuss ins Herz der Demokratie und da gibt es auch nichts zu relativieren. Ja, er hat halt schon fragwürdige Positionen vertreten. Ja, sind neuerdings auch Frauen selber schuld, wenn sie vergewaltigt werden. Ja, sie ist halt schon mit etwas aufreizenden Kleidern herumgelaufen. Ich meine, in was für einem schlüpfrigen Abgrund landen wir eigentlich mit solchen Relativierungen und Verharmlosungen? Also meine Damen und Herren, hier eine ganz jetzt auch in ihrer Sinnbildlichkeit, in ihrer symbolischen Bedeutung sehr, sehr aufschlussreiche, tragische, fürchterliche Tat. Ob diese Tat den liberal-demokratischen Westen verändern könnte, wie mein Kollege, mein geschätzter Kollege Ulf Poschardt in der Welt schreibt, das werden wir sehen. Hoffen wir es. Hoffen wir, dass das einen Durchbruch bringt zur Sachlichkeit und dass man aufhört hier mit dieser extremen Verketzerung. Noch eine allerletzte Bemerkung dazu. Wir sehen natürlich auch, dass die Linke punkto Diffamierung einen klaren Vorteil gegenüber den Rechten hat. Und darum muss man darüber sprechen. War auch richtig, dass der amerikanische Präsident Donald Trump Linksradikale dafür verantwortlich gemacht hat, diese Rhetorik, diese Aussagen, diese Zuspitzung, diese Verketzerung, ist ja ein Tabu, das auszusprechen. Er wird jetzt auch stark kritisiert, vor allem in den deutschen Medien. Aber man muss das sagen, weil die Linken haben punkto Diffamierung hier den Vorteil, in Anführungszeichen, dass sie einen Begriff verwenden können, für den es auf der rechten Seite keine Entsprechung gibt. Der Linke kann nämlich, und er tut es auch, routiniert von Nazi sprechen, die Nazi-Keule. Und ein Nazi ist ein Massenmörder. Und es gibt nichts, es gibt kein Wort auf der rechten Seite, das als Etikett, als Verleumdungsetikett sozusagen zurückgeworfen werden kann. Und die Bedeutung dieses Begriffs, auch die emotionale Aufwühlungskraft dieses Begriffs, darf nicht unterschätzt werden. Das ist hier vielleicht ein noch nicht genannter Aspekt, der eben zeigt, dass auf der linken Seite diese Enthemmung auf der Begriffsebene leichter fällt. Und klar, die Linken schlagen natürlich umso wilder um sich, oder Menschen schlagen umso wilder um sich. Wir können das verallgemeinern, ist nicht nur eine Eigenschaft der Linken. Das gilt in allen politischen Milieus. Es gibt selbstverständlich auch Killer und Mörder auf der rechten Seite des Spektrums. Also wir wollen hier nicht den Eindruck erwecken, dass das sozusagen ein exklusives linkes Phänomen wäre. Aber natürlich hat das vor allem jetzt auch damit zu tun, dass die Linken an den Urnen verlieren, dass sie nicht mehr gewinnen. Und deshalb, wenn man sich natürlich ohnehin schon, wie das in linken Milieus gang und gäbe ist, als mit den höchsten Werten verbündet fühlt, wir sind die Kreuzzügler der Gerechtigkeit, des Guten, Wahren und Schönen, und alle, die gegen uns sind, die sind notwendigerweise ja böse, ja, dann ist es ein kürzerer Weg, sich selber zum Bösen zu ermächtigen, im vermeintlichen Glauben, das Gute, den Himmel auf Erden zu errichten. Dies der Fall Charlie Kirk. Dann das zweite große Thema, das zu reden gibt, das ist die Eskalation an der polnischen Ostflanke, dieser Drohnenangriff Russlands, wie es jetzt heißt, die Russen kommen wieder, und erneut haben jetzt Thesenkonjunktur, die bis auf den Tag genau vorauszusehen glauben, wann die Russen dann NATO-Staaten angreifen. Ich bin da auch sehr, sehr vorsichtig. Also auf den sozialen Medien kursieren jetzt mit Quellen wie Daily Telegraph, andere britische Zeitungen, Aufnahmen dieser Drohnen, die da sichergestellt wurden. Und wenn diese Bilder authentisch sind, ich habe keinen Grund dazu zweifeln, dass sie authentisch sind, aber ich bin einfach übervorsichtig. Wenn das stimmt, dann sind das Styropor-Drohnen, dann sind das Drohnen, die irgendwie zusammen mit Klebeband und weiß ich was zusammengepostet werden. Ich lese da beispielsweise, dass es sich um Drohnen handle, die eine Reichweite hätten, unmöglich in diese polnischen Geländekammern vorzustoßen. Noch einmal, ich sage das mit größter Zurückhaltung, ich gebe einfach wieder, was ich da in den sozialen Medien lese, aber zum Beispiel auch der österreichische Oberst Reisner, Dr. Markus Reisner, den wir hier auch schon interviewt haben, der sagt, das seien Täuschungsdrohnen, Täuschdrohnen, also keine Kampfdrohnen. Und wir sehen jetzt auch Bilder, zum Beispiel eines angeblich angegriffenen Bauernhofs, da habe ein Blitz vorher eingeschlagen. Oder Putin, der geniale Angriffsstratege, eine dieser Styropor-Drohnen liegt auf einem Hühnerstall. Also diese Drohne, die kann nicht mal einen Hühnerstall zerstören, die liegt dort sozusagen umgedreht obendrauf. Das sind jetzt Bilder, und es könnte schon sein, ich meine, wir haben das erlebt bei diesem Bulgarien-Fall, da hieß es sofort, GPS, von der Leyen musste notlanden in Bulgarien, die Russen stecken dahinter, die Russen, und allmählich sind auch die Russenfresser sozusagen in den Medien zum Schluss gekommen, dass man vielleicht etwas zu oft gewarnt hat, und am Schluss glaubt es dann niemand mehr, beispielsweise in der Neuen Zürcher Zeitung, die ja ganz sprungbereit auf NATO-Linie ist, da ist in einem nicht mehr enden wollenden Leitartikel am Schluss dann die Rede, ja, aber eben, je mehr man, ich kann sie gleich vortragen, wie es heißt, das höchste Gut eines demokratischen Gemeinwesens ist deshalb die Glaubwürdigkeit auch in der Grauzone. Der Russland-Verdacht nach dem GPS-Vorfall in Bulgarien hat der Glaubwürdigkeit geschadet und dem Kreml genützt. Wer einmal zu viel die Russen waren schreit, wird nicht mehr gehört. Ja, das sagt die NZZ, lässt hoffen, die ja immer schreit, es sind die Russen. Die Russen sind an allem schuld. Also ich halte mich da etwas zurück. Auf jeden Fall interessant, was da in den sozialen Medien kursiert. Glauben wir nicht alles, und ich habe Ihnen ja auch gestern gesagt, das erste Opfer im Krieg, das ist die Wahrheit. 27 Jahre Haft für Bolsonaro, der frühere Staatspräsident Brasiliens, soll nun hinter Gitter verschwinden wegen einem angeblich geplanten Putsch. Auch da gibt es jetzt unterschiedlichste Auffassungen. In den Vereinigten Staaten zum Beispiel sagt die Regierung, das sei eine Hexenjagd. Das weisen natürlich die brasilianischen Behörden weit von sich. Ermittler veröffentlichen Fotos nach Attentat auf Charlie Kirk. Das vielleicht noch eine Facette gibt, für mich noch so verstörende Details, die mich auch etwas zögern lassen, hier jetzt schon mit abschließenden Theorien einzufahren. Man muss sich einfach vorstellen, dieser Täter ist in ziemlich weiter Entfernung, muss der gewesen sein. Das heißt, er sei auch auf ein Dach geklettert. Das heißt, er muss mit einem Gewehr, mit einem Präzisionsgewehr einen Schuss abgegeben haben, der genau trifft, tödlich. Das ist also keine Affekthandlung. Das ist eine planvoll vollstreckte Exekution. Und ein College-Student, ein junger linker Fanatiker, der so vorgeht, schwierig zu beurteilen. Mag so sein, kann so sein. Vielleicht steckt auch etwas anderes dahinter. Dann heißt es, man habe Kugeln gefunden, in die Worte eingraviert wurden, also fast wie in einem B-Movie-Skript. Transgender sei da eingeritzt gewesen. Und ausgerechnet, als Charlie Kirk über Transgender und Attentate sprach, ist er erschossen worden. Also das sind Möglichkeiten. Es kann so gewesen sein, aber man muss einfach skeptisch bleiben in der heutigen Welt, da können verschiedene Aspekte dahinterstehen, die in diesem Zusammenhang geäußert werden. Übrigens auch auf der internationalen Bühne ist dieser auch in politisch entsprechenden ganz anderen Zusammenhängen ist der Name Charlie Kirk erwähnt worden. Ich habe zum Beispiel in den Medien gelesen, dass in der Ukraine seine Ermordung da offensichtlich gefeiert wurde, weil er sich kritisch geäußert habe über bestimmte Aspekte der Zelensky-Regierung. Auch da, es poppt natürlich vieles auf, wo man nicht immer weiß, ich kann die ukrainische Sprache nicht, ich kann das nicht verifizieren. Das gilt es zu überprüfen, aber ich sage Ihnen hier einfach etwas im Sinne einer Auslegeordnung, was man da beobachtet. Dann gibt es einen neuen BND-Chef, einen Herrn Jäger, und da fällt auf der sehr entschlossene Ton jetzt dieser staatlichen Behörden. Wir werden alles tun, um unsere Feinde zur Strecke zu bringen. Oder der Kanzler sagt, wir wollen, dass der BND nachrichtendienstlich auf dem allerhöchsten Niveau mitspielt. Und es müsse stärker proaktiv gehandelt werden. Also Deutschland rüstet den Nachrichtendienst auf die Spionagetätigkeit, man könnte auch sagen die Bespitzelungstätigkeit. Und das ist jetzt interessant, wir sind in einer Entwicklung, in der die Aufrüstung des Staates aufgrund von zahlreichen Feindbildern gar nicht mehr kritisiert wird. Also die Aufrüstung, großartig, wir müssen ja gegen die bösen Russen gehen. Und dann auch der Inlandsgeheimdienst, die Überwachung der Bürger und der rechten Szene, ganz wichtig, weil der Rechtsextremismus steht vor den Toren. Also wir haben in Deutschland in der Öffentlichkeit eine Stimmung, in der die Ansprüche des Staates und auch die Machtansammlung, die Machtballung beim Staat nicht mehr hinterfragt wird. Also man jubelt sozusagen dem Nachrichtendienst zu, Lauschangriffe, lieber heute als morgen. Jawohl, wir brauchen härtere Instrumente. Also da muss man jetzt aufpassen, dass nicht noch mehr übertrieben wird, dass nicht noch mehr überschossen wird, jetzt hier im übertragenen Sinne. Da fehlen jetzt etwas die Stimmen, die sagen, ja, aber Entschuldigung, wir sind immer noch in einem liberalen Gemeinwesen, wir wollen jetzt also keinen Autokratenstaat, wir wollen jetzt also nicht 10.000 Kameras pro Quadratmeter wie in China, wir wollen auch nicht Methoden der russischen Inlandgeheimdienste, aber diese Cowboy-Mentalität, die jetzt da zum Ausdruck kommt, diese sehr breitbeinige Anspruchshaltung, so, jetzt muss der Staat, wir schauen jetzt und unsere Feinde, ihr könnt euch also warm anziehen und so weiter. Das ist etwas beunruhigend, wie das im Moment in Deutschland beschrieben und gehandhabt wird. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily International. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag. Freue mich, wenn wir uns wiedersehen und einstweilen schon ein erholsames Wochenende in dieser wirklich verrückten, aufgewühlten Zeit, die uns täglich mit schrecklichen Vorfällen konfrontiert. Und man kann nur hoffen, dass all diese Dinge letztlich dazu beitragen, sagen wir, Fieberschübe einer etwas aus den Fugen geratenen Welt, vor allem in unseren kulturellen und politischen Kreisen, und dass dies einfach die bedauerlichen fürchterlichen Begleiterscheinungen sind, hoffentlich einer dann schließlich folgenden Normalisierung. Ja, die Normalisierung, die wird kommen. Es ist nie so, dass es einfach düster bleibt, dass die Wirtschaft abwärts geht, dass die Politik spinnt. Das gibt es immer wieder. Das ist nichts Neues unter der Sonne. Es gibt solche Phasen und im Moment sind einfach viele Krisen, die aufbrechen aufgrund eben einer wohlstandsverwöhnten Politik der letzten 20 Jahre. Das hat natürlich alles auch damit zu tun, die Polarisierung, Machtmilieus, die von der Macht nicht lassen wollen, die Linken, die im Schlafzug, im Schlafwagen mehr oder weniger alles gesteuert haben, die Klimaapokalyptiker, denen die Fälle davon schwimmen, die wehren sich jetzt alle. Wir haben Stress im System, es gibt eine Opposition, die die Unzufriedenheit der Bevölkerung zum Ausdruck bringt, man sperrt die raus, das führt natürlich auch zu noch mehr Stress, der Staat rüstet auf, wir haben eine Unfähigkeit, die Realität sehen zu wollen, alles wird ins Moral Bad getaucht, da in die Moralistensoße hineingelegt, mariniert geradezu. Und das sind Durchgangserscheinungen. Das ist eine Übergangszeit, die wir jetzt sehen, mit sehr großem Stress. Aber das hat keinen Bestand. Das kann nicht auf Dauer so weiterlaufen. Ist ein schwacher Trost, ich weiß, aber bitte sich nicht darunter ziehen lassen, sich vereinnahmen lassen von diesem, von dieser Wirrnis der Ereignisse. Vielen herzlichen Dank. Bis bald. Eine schöne Zeit. Bleiben Sie zuversichtlich.